Jo, Technik läuft. Moin, moin allerseits. Moin, moin allerseits. Moin, moin allerseits. Jo, bevor wir anfangen, ganz kurz, gibt es irgendwelche Fragen? Okay, dann mache ich noch eine Anmerkung. Zwei Leute haben eine E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, sie haben ja schon mal angefangen, eine Alu zu basteln, erste Aufgabe aus dem Internet. Erste Anmerkung finde ich schon mal sehr löblich, dass jemand schon mal anfängt. Das ist nicht. Ich kenne das immer so, eine Minute vor Schluss. Ach, übrigens, da, ich muss ja noch. Also, Tipp an die anderen, unterschätzt es nicht. Das ist. Also, wer meine Aufgaben kennt, der weiß, dass die nicht in 5 Minuten zu erledigen sind. Jo, die andere Anmerkung, da war die Frage, also ich hatte angegeben in den Aufgaben, man darf verwenden, wie war das? Gatter mit zwei Eingängen. Also ein zweiwertiges und, ein zweiwertiges XOR, ein zweiwertiges oder ein und so weiter. Und es war angegeben als Gatter mit, also alle Gatter sollen 100 Pikosekunden Delay haben. Moin. 100 Pikosekunden. Erste Frage, wie viel Gigahertz sind das umgerechnet? Wie ist das? Milli, Mikro, Nano, Pico? Also 100 mal 10 hoch minus 12 Sekunden. Ja, sind das 10 Gigahertz, genau. Also die Gatter mit 10 Gigahertz, das ist schon, also sowas wollen wir erstmal bauen. Das ist schon gar nicht so einfach herzukriegen in Natura. Nichtsdestotrotz hatten wir insgesamt eine CPU, die mit 33 Megahertz laufen soll. Da ist die Frage, wie lang ist jetzt ein Takt? Hin und zurückrechnen. Genau, und das sind 3 Nanosekunden beziehungsweise 3000 Pikosekunden. Also kann man sich jetzt ausrechnen, für einen Takt hat man sozusagen 30 Gatterlaufzeiten. Und das klingt ja jetzt erstmal, ne? Also ich habe irgendwie neulich haben schon mal angedeutet, heutzutage versucht man so ein 4-5-Gatter-Design, sogenanntes, hinzukriegen, soll heißen, man hat von einem Takt bis zum nächsten 3, 4 Gatterlaufzeiten. Hier sind es 30, also haben wir doch ewig viel Zeit. Ja, aber die Leute, die mir eine E-Mail geschrieben haben, warst du das? Einer von denen? Okay. Hat er schon einen Haken an der Sache gefunden? Dann
Ja,
erzähl doch gleich mal.
wenn ich quasi mit dem Carry Ripple Addierer gemacht hatte und Multiplex aber auch 2 Gatterlaufzeiten, war ich irgendwie bei 6,5 Nanosekunden für eine Dose Addierer. Das ist schon nicht so cool. Also ich habe es auch insgesamt nur hinbekommen, indem ich den Multiplexer auf eine Gatterlaufzeit beschränkt habe. So. Weil wenn der 2 Gatterlaufzeiten braucht, wie wenn man ein Discrete, also halt aufbauen würde, komme ich nicht auf 3 Nanosekunden.
Ja, ne? Also jetzt hatte ich gleich als E-Mail dann zurückgeschrieben, naja, ignoriert das erstmal. Also ihr könnt meinethalben da jetzt aus den 10, aus den 100 Pikosekunden gerne mal temporär 10 Pikosekunden machen. Naja, in echt bauen könnt ihr das nicht, aber zum Simulieren kein Problem. Ihr könnt auch gern aus den 333 Megahertz erstmal 5 Hertz machen. Ne? In der Simulation ist es eh wurscht. Ihr könnt auch gern hier das erstmal knicken, dass ihr sagt, naja, ach komm, so dreifach oder dreifach und kann man doch bauen, nehmen wir uns das. Also irgendwo stand auf irgendeiner Folie drauf, ihr dürft alles ja ein bisschen abwandeln. Also ich bin da jetzt nicht so pingelig und sage, naja, also komm, das muss jetzt 100%. Was ich schon mal gut finde, ist überhaupt die Erkenntnis, dass das, obwohl das ein schnelles Cutter ist, obwohl das ein langsamer Takt ist, dass das trotzdem doch eng wird in der CPU. Also allein die Erkenntnis finde ich schon gut, dass man die kriegt. Jo, okay. Dann machen wir hier weiter. Das waren nur so die einleitenden Bemerkungen. Da waren wir letzte Woche stehen geblieben beim Subtrahierer. Haben gesagt, Subtraktion ist nichts anderes als die Addition des invertierten Wertes und noch einen drauf addiert. So, und dann suchen wir uns dementsprechend immer den normalen Wert oder den invertierten aus und wir addieren die 0 nach standardmäßig oder im Fall der Subtraktion addieren wir halt noch einen drauf als Carry. Irgendjemand hat ja schon gesagt, naja, das kann man ja noch ein bisschen vereinfachen. Den Multiplexer mit dem Not am Eingang, das ist doch eigentlich ein XOR. Und hier hinten kann man natürlich genauso sagen, ich brauche jetzt nicht zwischen 0 und 1 zu mucksen mit einem 0-1-Signal. Ne? Das war jetzt nur so zur Verdeutlichung, dass es sozusagen diese Umschaltung entweder addieren oder subtrahieren. Jo, dann haben wir jetzt Und-Gatter, Oder-Gatter, XOR, Shiften, Rotieren und das ganze Zeugs. Und jetzt noch die zwei Rechenarten, die wir haben, Addition und Subtraktion. Und darunter kommt ein großer Multiplexer, haben wir gesehen, und dann haben wir unser ALU. Ja, wir hatten das aber so hingemalt am Anfang. Das war das für unten, das war das Oder, das war das Plus, das war das Minus und das geht alles in unseren Multiplexer. Und da suchen wir uns was aus. Nun haben wir aber nicht Plus und Minus getrennt. Können wir natürlich tun. Wir können natürlich das Ganze einmal als Addierer aufbauen und einmal als Subtrahierer. Aber ihr habt ja schon gesehen, der Addierer ist mit Abstand das Komplexeste in der ALU. Und ausgerechnet das Komplexeste jetzt zu verdoppeln, doof. Geht aber nicht, oder? Ja, wir haben ja jetzt hier, also so wie ich es gemalt habe, wäre es ja ein Multiplexer zwischen vier Werten. Jetzt haben wir ja aber hier noch so eine Art Multiplex-Eingang. Ne? Ich suche mir entweder die Subtraktion oder die Addition aus. Ja.
Können wir nicht einfach sagen, dass der Addierbefehl und der Subtrahierbefehl sich in genau einem Bit unterscheiden? Dieses Bit ist das Anschreibende. Und dann haben wir eben so ein Addierwert.
Ja, also man könnte es so machen. Ist auf jeden Fall eine Idee und so werdet ihr das wohl auch machen. Was weiß ich, der AND-Befehl ist irgendwas mit, sagen wir mal, 00, irgendwas. Der Oder-Befehl ist irgendwas mit 01. Der Additionsbefehl ist irgendwas mit 10 und der Subtraktionsbefehl ist was mit 11. Zum Beispiel, ne? Und dann hätte man, so wie du sagst, hier genau das eine Bit. Das kann ich jetzt hier reinstecken und damit kann ich meine Plus-Minus-Geschichte steuern. Eigentlich haben wir aber gesagt, wir stecken die Bits ja hier rein, die zwei. Und dann wählen wir, also dann wäre das sozusagen der 00, das ist der 01, 10, 11 Eingang. Aber jetzt haben wir ja die zwei, die wollen wir doch schon da oben miteinander verrosten. Also man könnte natürlich hier sozusagen einen Kasten draus machen. Aus dem Kasten kommt jetzt auch natürlich nur ein Ausgang. Den kann man jetzt wieder in zwei reinstecken. Und zwischen den Zweien muckst man und dieses eine Signal, da zweigen wir noch ab und stecken das da noch mit rein. Wer kennt eine bessere Lösung? Oder was heißt besser? Also funktionieren tut sie, keine Frage, aber eine einfachere. Ja.
Ne, also man kann sich jetzt auf jeden Fall noch auf der rechten Seite von dem 4 zu 1 Multiplexer ein Stück sparen, weil das braucht man jetzt halt nicht. Also quasi
Genau.
ein 2 zu 1 Multiplexer, wo man fast verliert. der Eingang vom unteren Multiplex haben es dann eben direkt an den Addierer angeschlossen.
Also wir hatten das ja ursprünglich mal so, wir hatten gesagt, dass Multiplexen, das machen wir sozusagen auf zwei Ebenen. Ne? Hier haben wir zwei reingesteckt, da die anderen zwei und jetzt haben wir die zwei Select-Leitungen, die wir haben, die stecken wir einmal in die Ebene und einmal in die untere Ebene. Ja, und jetzt sieht man, wenn man das hier sozusagen in beide wieder reinsteckt, kann man den knicken, dann brauchen wir den nicht mehr. Und stattdessen dieses Select-Signal, das nehmen wir dann einfach und selektieren da oben. Und dann sieht das Ganze so aus. Mit dem netten Nebeneffekt, dass natürlich, wenn hier eine Multiplexerstufe fehlt, dann wird die ganze Geschichte ein klein bisschen schneller. Wobei die natürlich durch die Multiplexer, die hier oben drin stecken, wieder ein kleines bisschen langsamer geworden ist. Das gleicht sich dann gerade wieder aus. So, ungefähr. Okay, also, dass wir da oben das Additions-Subtraktionsbit reinstecken, das macht uns nichts. Aber, und das ist wichtig, ne, das ist jetzt ein Design-Ding, das funktioniert nur dann, wenn sich Addition und Subtraktion um genau ein Bit unterscheiden im Befehl. Wenn nicht, dann, ja, dann wird es kompliziert. Schaut man irgendwelche Computer-Manuals rein, das ist immer genau ein Bit. Jo, also dann haben wir unsere ALU fast komplett. Zwei Sachen fehlen noch. Einmal das, was da steht. Typkonvertierung. Was weiß ich, aus einem Long-Wert ein Integer machen, aus einem Character ein Integer und das ganze Zeugs hin und zurück. Das ignorieren wir erstmal, das machen wir später noch. Multiplikation, Division werden wir sehen, die sind ganz eklig. Alles, was eklig ist, kehren wir erstmal unter den Teppich, machen wir später. Und Fließkomma-Operationen, okay, das ist sozusagen die höchste Schule. Fließkomma-Operationen machen keinen Sinn, wenn man nicht multiplizieren, dividieren und so kann, also entsprechend auch später. Ja, und der zweite Punkt, den machen wir jetzt aber noch. Auch die allerkleinste CPU, die ich kenne, kann bedingte Sprünge. Und ohne bedingte Sprünge macht eine CPU auch nicht wirklich Sinn. Also ich kenne Ausnahmen. Da macht es vielleicht sogar noch Sinn, aber das sind wirklich extreme Ausnahmen. Also jedes Programm muss ja irgendwie eine Art Kontrollfluss haben und der wird gesteuert durch irgendwelche Bedingungen. Jo, und wo kommen die Bedingungen her? Normalerweise aus der ALU. Im Sinne von, also drei Beispiele habe ich hier mal hergeschrieben. Also wir brauchen zum Beispiel, das ist so ein Standardfall, das Zero Flag, das anzeigt, dass bei der letzten Berechnung 0 rausgekommen ist. Also wenn hier irgendwie verodert wird und unten kommt eine 0 raus, dann ist dieses 0-Bit 1. Andere Frage, was man häufig braucht, ist bei der Addition oder so ein Überlauf aufgetreten. Oder wir haben ja auch gesehen, beim Shift links, Shift rechts und so, da kam ja immer dieses Carry-Bit mit raus. Das muss ich irgendwie abfragen können, was weiß ich. Beispielsweise Überlauf ist ja normalerweise ein Anzeichen für aufpassen. Und das letzte, das Vorzeichen-Bit, also manche nennen es Sign-Flag, manche nennen es Negative-Flag, wie auch immer ihr das nennen wollt, im Prinzip ist das gleiche, zeigt einfach an, dass bei der letzten Operation ein negativer Wert rausgekommen ist. Ja, und das soll jetzt neben dem, hier kommt das eigentliche Ergebnis raus, da hätte ich jetzt gern noch mindestens mal diese drei Flags. Also das Zero Flag, meistens als Z abgekürzt, das Sign Flag entweder als S oder N und das Carry Flag. Jo, wie kriegen wir die her? Wie berechnen wir, fangen wir mal in der Mitte an, das Vorzeichen Flag? Ja, ihr seid immer dran, alle anderen mal. Genau, also hier kommt ja sozusagen eigentlich nicht ein Pfeil raus, sondern ganz viele Leitungen Und die oberste, die zweigen wir uns ab und fertig. Das Schöne an dem Ding ist, das ist überhaupt nicht davon abhängig, was wir hier oben rechnen, ob das jetzt ein und ein oder keine Ahnung was ist. Wir zwacken uns das oberste Bit ab und das geben wir nochmal, merken uns nochmal extra als Vorzeichenbit. Ja, jetzt kann man natürlich immer fragen, macht das überhaupt Sinn, wenn ich jetzt, was weiß ich, zwei Bit-Vektoren veroder, jetzt von einer negativen Zahl zu sprechen? Nicht wirklich, ne? Das hat mit Vorzeichen dann eigentlich nichts zu tun, aber nichtsdestotrotz, es zeigt an, das oberste Bit ist gesetzt. Fertig. Das ist manchmal ja beim Shiften beispielsweise auch ganz nett. Ich will so lange shiften, bis das oberste Bit 1 ist oder irgend sowas. Dann shifte ich so lange, bis die Zahl negativ ist, in Anführungsstrichen. Okay, trivial. Zweitkompliziertere, Zero Flag. Wie kriegen wir das Zero Flag her? Ja, du darfst auch mal.
Ja, alle verordern dann dahin nicht. Also
Alles verordern und dann nicht, genau. Also wir haben hier in unserem Beispiel 32 Bits. Die nehmen wir alle miteinander her. Und wenn eines davon gesetzt ist, dann ist die Zahl nicht 0. Ne? So kann man sich das vielleicht vorstellen. Auch hier wieder schön, mach da oben, was du willst. Wenn unten eine 0 rausputzelt, okay, dann zeigen wir es da an. Und insofern, das ist jetzt, das verkompliziert das, was da oben ist, überhaupt nicht. Das ist einfach, was klebe ich unten dran, fertig.
Ja, wenn man jetzt nur zwei Gatter, also zwei Eingänge-Gatter hat, braucht man fünf Gatterlaufzeiten, um 32 Bit das Zero Flag zu berechnen. Und nach diesem monströs großen Addierer dauert das nochmal echt, echt lange.
Ja.
Also das ist schon ziemlich ein Mist.
Ja.
Kriegt man es irgendwie besser hin? Meine, fünf Gatterlaufzeit ist irgendwie ein Sechstel von unserem ganzen Takt. Nur um rauszufinden, was es nun ist.
Also okay, wenn man zwei Eingangsgatter hat,
Ja.
dann...
Wenn man es größer hat, ist es natürlich schneller, aber.
Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht groß drüber nachgedacht bisher. Also wenn ich jetzt vorgreife, dann kann ich ja sagen, so nach dem Motto, ja, dieses Zero Flag brauche ich in vielen Fällen erst ein bisschen später. Wenn es darum geht, berechnete Sprünge, bedingte Sprünge, dann muss ich erstmal den Sprung überhaupt berechnen. Wo müsste ich hin? Das ist wieder eine große Addition und so. Und dann wähle ich aus, ob ich wirklich springe oder nicht. Insofern das Zero Flag brauche ich relativ spät. Nichtsdestotrotz, wir werden noch Beispiele sehen, da möchten wir das mit Pipelining und so eigentlich gleich haben. Mal drüber nachdenken. Okay. Jo, mal im Hinterkopf behalten. Machen wir erstmal hier weiter. Das letzte, Carry-Bit. Wie kriegen wir das Carry-Bit her? Du meinst jetzt, also hier kommt ja das eigentliche Ergebnis mit 32 Bit und noch ein Carry-Ausgang und du würdest den jetzt so. Boah, und wenn verordert wird, dann. Okay, hat das Ding eh keine Bedeutung, ne? Dann ist es eh wurscht, ja. Ja, ne? Okay, also sagen wir mal. Ändern wir das mal. Sagen wir mal, das ist eine Shift-Operation. Dann hätten wir jetzt hier auch noch ein Carry. Und bei der Rotation und wie sie alle heißen, können natürlich entsprechend auch noch Carries rauspotzeln. Jetzt können wir die nicht so einfach miteinander verknoten. Jetzt irgendwie so ein oder sowas drüber, das passt nicht. Und wieder ein Multiplexer, genau. Also, wir stecken nicht nur hier unsere 32 Bit in den Multiplexer, sondern wir stecken noch ein 33. Bit rein. Und dieses 33. Bit kommt dann unten auch natürlich wieder raus und das stecken wir jeweils in den nächsten Multiplexer und aus dem nächsten Multiplexer kommt es wieder raus und das nehmen wir uns dann halt. Dann haben wir jetzt nicht 32-Bit Multiplexer, sondern 33-Bit. Da kommt es auch schon kaum noch drauf an. Ne? Jo, jetzt haben wir aber als Spezialfall, sagen wir mal, hier ein Und. Da kommt ja jetzt kein Carry raus. Ja. Okay. Also machen wir das hier oben nochmal weiter. Wir haben ja eigentlich hier oben unsere zwei Input-Vektoren. Aber wir haben natürlich auch, brauchen wir ja beispielsweise hier für den Addierer, wir haben auch noch ein Carry-In. Einfach das Carry von vorher. Und das könnte man beispielsweise natürlich jetzt hier hernehmen und sagen, ja, beim Verunten, wir berechnen ja kein Carry, dann nehmen wir einfach das Carry von vorher. Andere Variante. Man könnte auch hier einfach sagen, 0 oder 1 oder das letzte Carry invertiert oder denkt euch irgendwas aus. Wenn ihr da in die Prozessor-Handbücher reinguckt, dann steht es immer ganz genau beschrieben, bei der Addition kommt ein Carry raus, beim Shiften kommt es, so wie ich es euch erzählt habe, raus. Ja, und beim Verunten und, was haben wir jetzt noch, Verodern, Verxodern, also da, wo ein Carry jetzt keinen Sinn macht, da steht dann häufig dabei, Reserved. Ne? Weiß nicht so genau. Da wollen sie es letztendlich einfach offen halten, die Prozessorhersteller, ob sie es mal so oder so machen, je nachdem, was sich jetzt zum Beispiel chipflächenmäßig am einfachsten herkriegen lässt. Ne? Manchmal ist es aber, also jetzt hier ein Beispiel, das Carry an alle, also das alte Carry an alle zu verteilen. Ja, die ALU ist relativ groß, da brauchen wir schon wieder lange Leitungen, das ist unter Umständen ungewollt. Eine 0 kriegt man da sehr viel leichter her, keine Frage. Die gibt es ja praktisch überall als Stromversorgung. Also könnte es auch vielleicht häufiger mal eine 0 sein. Ja, im Prozessor nachgucken, da steht es letztendlich drin im Handbuch. Jo, okay, also. Zero Flag können wir aus dem eigentlichen Ergebnis berechnen. Einfach, aber so wie du sagst, ein bisschen zeitaufwendig. Sine Flag ist trivial, einfach das oberste Bit nehmen. Carry Flag ist im Prinzip auch trivial, nur es muss halt durch alle Multiplexer mit durch. Wenn man es schön macht, kann man es natürlich vielleicht so hinkriegen, dass man hier einen Multiplexer hat für die ganzen, für die ganzen logischen Geschichten oder und XOR, die alle kein Carry haben. Dann braucht man für den obersten Multiplexer vielleicht auch nur 32 und nicht 33 Bit. Also insofern sollte man hier bei der Codierung schon wieder eventuell sich überlegen, die logischen und die arithmetischen Operationen entsprechend passend zu trennen. Dann kann man die Multiplexer ein bisschen vereinfachen. Jo, gut. Ja, ihr habt jetzt dann hier alles rausgekriegt. Jo, und das haben wir dann als letztendlich Ersatzschaltbild für unsere ALU. Eine große Reihe von Rechenoperationen, einen großen Multiplexer und dann hier das Carry, was letztendlich durchgemuxt wird und sein und Zero Flag. Es gibt noch ein paar andere Flags, also umso teurer der Prozessor, desto mehr Flags. So, grobe Daumenregel. Also die großen Intel-Prozessoren, die haben zum Beispiel 8 Flex, die kennen dann noch ein Overflow und ein Half-Carry. Ja, was ist Overflow? Carry, Overflow, wo ist jetzt der Unterschied? Wer kennt den Unterschied?
Overflow ist irgendwie bei Vorzeichen behaftete Zahlen, wenn es sozusagen jetzt negativ, also eine positive Zahl zum Beispiel negativ wird, durch eine zu große
Genau.
Summe.
Also wenn ich bei der Addition so von der Idee her meine Carries durchreiche, ne, dann ist die Zahl sozusagen bei vorzeichenlosen Zahlen so lange in Ordnung, bis hier eine 1 rauskommt. Bei vorzeichenlosen, wenn hier eine 1 rauskommt, dann war sie zu groß. Ja, irgendwie kaputt. Bei Vorzeichen behafteten heißt es ja, das ist das Vorzeichen-Bit. Ja, wenn ich jetzt was aufaddiere und jetzt ändert sich das Vorzeichen, ne? Dann das ist es sozusagen der Overflow ins Vorzeichen reingeht, oder der Überlauf ins Vorzeichen reingeht. Das wird dann als Overflow bezeichnet. Das kann man in manchen Fällen, also muss man sich genauer überlegen. Also von der Idee her, es ist ein XOR von den zwei Carries. Jo, was ist ein Half Carry? Ein bisschen esoterisch alt, ja?
Das Carry zur halben Wortbreite.
Das Carry zur halben Wortbreite, ja, wenn du jetzt Wort durch Byte ersetzt, also ein halbes Byte.
Ja, so halbes Byte oder 32 Bit und dann bei 16.
Halbes Byte. Jetzt die Frage, wozu in Gottes Namen braucht man nach einem halben Byte einen Überlauf? Richtig. Ja, BCD-Zahlen heißt, ich nehme immer 4 Bit, um eine dezimale Ziffer zu kodieren. Naja, und wenn diese BCD-Ziffer überläuft, dann muss ich umrechnen, weil die läuft ja schon bei 10 über und nicht bei 16. Und dann muss ich entsprechend auf die nachfolgende Stelle einen drauf addieren. Dafür haben zum Beispiel Intel-Prozessoren ein Half-Carry. Jo, dann gibt es noch ein Parity-Bit. Parity-Bit heißt, ja, aus dem Ergebnis, was da rauspurzelt, berechne ich ein Bit, indem ich ein XOR über alle mache. Kann man beispielsweise manchmal ganz gut brauchen für irgendwelche Checksums, irgendwie Test, ob Zahlen noch in Ordnung sind. Allerdings bei Intel Parity, das klingt erstmal ganz gut, aber Parity machen sie nur auf die unteren 8 Bit. Zum Beispiel aus Performancegründen. Jo, und da gibt es noch eine Handvoll mehr, also je nach Prozessor unterschiedlich viele brauchen. Also Overflow ist ganz nett, also das haben wir jetzt hier nicht mit dabei, aber Overflow ist ganz nett. Die drei, das sind die wichtigsten. Also wenn ihr die kennt, dann bin ich schon halbwegs zufrieden. Alle anderen, das sind dann mehr so Spezialitäten von Intel, Sun, AMD, wie sie alle heißen. Jo, gut, und dann haben wir ja schon gesehen, im Wesentlichen besteht jetzt so eine ALU, diese ganze Recheneinheit, einmal aus diesen großen Klumpen hier, Addierer, Subtrahierer, wo man sich dann vielleicht die Zähne noch dann ausbeißt, dass das Ding flott genug ist. Und hier unten der große Multiplexer, der jetzt irgendwie was auswählt von dem, was wir da berechnet haben. Jo, letzte Frage dazu. Wenn dem denn jetzt so ist, was ist denn jetzt zeitkritischer? Sag mal, das hängt davon ab. Die Frage, wovon? Also, wie lang war jetzt hier die Dauer, bis eine Information durch den Multiplexer durch ist? mal gesagt, eine Stufe, zwei Gatterlaufzeiten. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Stufen haben wir? Wie viele Stufen haben wir denn? Also hier sind es zwei. Warum war das hier eine 2? Weil es hier letztendlich 2 Bits waren. Warum waren es hier 2 Bit? Weil es 4 Rechenbefehle waren, 4 verschiedene. Je nachdem, wie viele Rechenbefehle ihr habt, habt ihr hier unterschiedlich viele Bits. Also in der Beispiel-CPU, die ich euch da vorgestellt habe, sind es 14 Rechenbefehle. 14 Rechenbefehle heißt, 4 Bit brauchen wir erstmal hier, um das Ganze zu kodieren. Und wenn es hier 4 Bit sind, dann sind es entsprechend hier 4 Stufen. Jo, soll heißen, die ALU wird, die Multiplexer-Einheit von der ALU wird schneller, wenn ich wenige Rechenoperationen habe. Also das, was Intel und Co. gemacht haben, dass sie ihren Befehlssatz erweitert, 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 erweitert haben. Damit haben sie sich so ein Stückchen selbst ins Knie geschossen. Ihr Multiplexer wird einfach immer langsamer. Jo, und das andere, wie komplex war jetzt unser Addierer, Subtrahierer? Naja, haben wir uns angeguckt. Es kommt darauf an, wie man ihn aufbaut. Ripple Carry, okay, dauert ewig und 3 Tage. Carry Look Ahead, im Prinzip 3 Gatterstufen, allerdings große Gatter. Jo, und wovon hängt letztendlich dessen Komplexität ab? Oh, das hat jetzt nichts mehr mit der Anzahl der Befehle zu tun, ne? Das ist sag mal die nur bei der Addition. Von der Wortbreite, genau. Also ganz eindeutig zu sehen bei Ripple Carry, doppelt breiter Input, doppelte Laufzeit. Ja, und jetzt hat Intel und andere Firmen natürlich so ähnlich. Früher haben sie mal angefangen mit einem 8-Bit-Prozessor. Irgendwann war es ein 16-Bit-Prozessor, dann war es ein 32-Bit-Prozessor. Inzwischen sind sie bei 64-Bit angekommen. Soll heißen, das wurde jedes Mal doppelt so aufwendig. Und sie haben trotzdem versucht, die Taktraten immer noch so ein bisschen gen Himmel zu schrauben. Also da muss man sich, werden wir uns noch angucken, da müssen wir noch ein paar Gedanken drum machen, wie wir das hinkriegen. Jo, in Summe kann man sagen, also Addierer, der ist nicht ohne, ne, haben wir gesehen. Die Multiplexer-Stufen bei modernen Prozessoren, die sind aber auch nicht ohne. Die sind nämlich genauso groß. Ne, einfach, weil es fürchterlich viele Stufen sind unter Umständen. Jo. Das war das Thema ALU. Ich hoffe, es kann jetzt jeder sich eine ALU zusammenbasteln. Also erste Aufgabe im Netz, erste Aufgabe, die man lösen muss, wenn man dann seine 7,5 ECTS haben will, ist, baue eine ALU mit Addierer, Shifter, Rotierer, also diese 14 Operationen, die ich euch da mal vorgestellt habe. Jo. Wenn Fragen auftauchen, könnt ihr natürlich auch nächste Woche oder so gerne nochmal. Jo, jetzt können wir rechnen, aber wie wir gesagt haben, es ist ein Schaltnetz, kein Schaltwerk. Das heißt, in dem Moment, wo wir oben was reinstecken, okay, Augenblick Däumchen drehen, dann haben wir unten das Ergebnis. Und in dem Moment, wo sich oben der Input ändert, kleinen Augenblick warten, ändert sich auch unten was. Merken können wir uns auch überhaupt nichts. Da ist nichts gemerkt. Ne? Der Output unten ist pur davon abhängig, was oben am Input ist. Jo, wenn man eine CPU bauen will, eine CPU kann sich ja doch was merken. Ne? Wäre irgendwie ein bisschen nutzlos ohne. Darum brauchen wir jetzt noch ein paar Bauteile, die man einfach braucht für, ja, wie es immer so schön heißt, Flipflops. Sich merkende, also Bauteile, die sich irgendwas merken können. Jo, Die Frage, wie kann man sich Werte merken? Flipflops, hatte ich gerade schon gesagt. Allerdings, wenn ihr in der Literatur guckt, mit dem Stichwort Flipflop, dann werdet ihr auch wieder erschlagen, so ungefähr wie so ähnlich wie beim Addierer. Flipflops, die gibt es wie Sand am Meer. Und das Sinnige ist, jeder nennt die Dinge anders und jeder malt die Dinge anders und sie funktionieren fast gleich. Wir haben aber alle so hauchzarte Unterschiede. Gehen wir so mal der Reihe nach durch, was es da so gibt. Also bei dem Ding sind sich alle noch so leidlich einig. Das Ding ist ein sogenanntes RS-Flipflop. Was heißt RS? R steht für Reset, S für Set. Also ein Bauteil, was sich letztendlich so die Idee ein Bit merken kann. Wie ist es aufgebaut? Es sind zwei NAND-Gatter, also und mit einer Negation hinten dran. Wie gesagt, diese Set- und Reset-Eingänge und hinten ein Q- bzw. Q-Quer-Ausgang. Das Q-Quer lässt man meistens sogar weg, das braucht man eigentlich nicht. Q-Quer heißt, das ist eigentlich nur das Gegenteil von dem Q-Ausgang. Q ist das eine Bit, was man sich sozusagen merken will. Jo, wie funktioniert das Teil? Also sagen wir mal, wir haben hier so ein. Kann jeder was mit dieser Notation anfangen? Kein Protest, okay. Also sagen wir mal, R und S sind am Anfang 1, Q ist 0. Dann bleibt es auch so. Wenn jetzt allerdings beispielsweise das S auf 0 geht, das R bleibt, S auf 0, was würde das da oben heißen? Muss man sich jetzt mühsam durchdenken. Also, ich male es da am besten nochmal an die Tafel. Also, wir haben unsere zwei Und-Gatter, die einfach über Kreuz miteinander verbunden sind. Und da haben wir unser Q quer und hier unser S quer und R quer. Am Anfang war das eine 0, dementsprechend ist das die 1. Wenn hier eine 0 ist, dann geht hier eine 0 hin. Wenn das eine 1 ist, geht da eine 1 hin. Ja, und irgendwas verundet mit 0 gibt 0. Invertiert gibt 1. Okay, da ändert sich nichts. Die 1 geht da oben hin, wird verundet mit dem S quer. Ja, S quer haben wir gesagt, ist am Anfang 1. 1 verundet mit 1 gibt 1. Invertiert gibt 0. Da ändert sich auch nichts. Jo, nur jetzt, wenn das S quer auf 0 geht. Was passiert dann? S quer auf 0. Ja, wenn der auf 0 geht, 0 verundet mit 1, gibt 0, invertiert, gibt 1. Also kommt auf jeden Fall da mal eine 1. Und hier unten kommt keine 0 mehr, sondern eine 1. Die 1 verundet mit dem R quer, das war noch 1. Also 1 und 1 ergibt 1. Negiert ergibt 0 und die 0 geht da oben hin. Ja, jetzt kann man nochmal drüber nachdenken. Man sieht, dann ändert sich nichts mehr. Wenn jetzt das S wieder auf 1 geht, was passiert dann? Also die 0 wird eine 1 und man sieht, die andere Seite war 0, bleibt 0, mit 0 verunden. Ändert sich nichts. Also dadurch, dass das S ein oder S quer einmal auf 0 gegangen ist und danach wieder 1 geworden ist, dadurch hat sich das Q von 0 nach 1 geändert. Und das würde jetzt auf alle Ewigkeiten auch 1 bleiben. Ja, das gleiche nochmal hier hinten, wenn das R quer jetzt 0 wird. Okay, denkt euch das, was ich gerade erklärt habe, bloß alles einmal andersrum, dann sieht man, dann wird das Q1 ersetzt durch Q gleich 0. Ja, soll heißen, wenn das S mal auf 0 geht, dann geht das Q auf 1 Wenn das R auf 0 geht, dann geht das Q wieder auf 0. Und da kommen jetzt eben diese Namen her, diese Set und Reset. Das eine ist ein Eingang, der kann den Ausgang auf 1 setzen. Dann bleibt er so. So lange, bis das R auf 1 geht. Und dann umgekehrt ist der Ausgang wieder 0. Jo, das ist jetzt kein Schaltnetz mehr. Warum ist das kein Schaltnetz mehr? Weil Zyklen drin sind. Ne? Also dadurch, dass hier Leitungen wieder rückwärts gehen, in diesem Fall sogar zweimal, ist es kein Schaltnetz mehr. Das Ding merkt sich was. Haben wir hier gesehen. Ne? Also ist das Q kann, also ich denkt euch mal diesen Zeitpunkt hier. Da sind S und R beide 1. Da vorne ist auch beides 1. Aber das Q ist im einen Fall 0 und im anderen Fall 1. Na, obwohl der Input beide mal das gleiche ist, ist beim Output zweimal was Unterschiedliches. Also mit dem Ding können wir uns letztendlich ein Bit merken. Gewaltig viel, ne? Das ist das RS Flip-Flop. Jetzt kommt das sogenannte D-Latch. Naja, manche nennen das auch wieder anders. Ich nenne es mal D-Latch. Ich glaube, das ist so die am häufigsten verwendete Bezeichnung. Was tut das Ding? Also, wenn ihr euch das genauer anguckt, dann denkt euch erstmal den Teil hier vorne weg. Dann seht ihr hinten wieder diese überkreuzten NAND-Gatter. Also, das, was hinten steht, ist wieder ein RS-Flip-Flop. Nur jetzt mit dem Unterschied, dass diese Set- und Reset-Eingänge jetzt nicht mehr zwei getrennte Eingänge sind, sondern die werden sozusagen ersetzt durch einen D-Eingang, der jetzt allerdings durch eine Clock gesteuert wird. Warum? Ich gehe nochmal zurück zu dem Ding. Was würde nämlich jetzt passieren, wenn sowohl R als auch S beide gleichzeitig 1 gehen? Oder RS, S quer, R quer, beide auf 0 gehen?
Das fängt an zu schwingen.
Nun, das ist kein stabiler Zustand mehr. Wenn beide 0 sind, dann kommt bei beiden eine 1 raus. Ja, Q und Q quer, beide 1, das ist schon mal irgendwie merkwürdig, ne? Beide liefern so eins zurück und ja, also ich setze und ich kann nicht gleichzeitig den Wert auf 1 und gleichzeitig auf 0 setzen. Ist ja irgendwie auch ein bisschen widersinnig. Jo, um das zu verhindern, setze ich eine Stufe davor, die aufpasst, dass nicht beides 1 sein kann. Und wie mache ich das? Dass beide nicht gleichzeitig 1 sein können, mache ich einfach dadurch, dass ich den Eingang hier invertiert an den einen und direkt an das andere und gebe. Dann können nicht beide UND-Gatter gleichzeitig eine 1 liefern. Jo, Jan, wenn ich jetzt allerdings den Clock-Eingang hier weglassen würde, ja, da hätte ich nichts von, dann würde das D da hinten beim Q immer gleich wieder erscheinen. Habe ich nichts von. Was ich hier habe, jetzt kann ich sagen, ja, nur dann, wenn dieser sogenannte Clock-Eingang auf 1 ist, nur dann kann ja einer von den beiden hier 0 werden, nur dann setze oder lösche ich diesen Q-Ausgang. Also, wir haben hier unser Q, wir haben hier unsere Clock und wir haben irgend so ein merkwürdiges Muster am Eingang beim D. Das D kann sich ändern, solange es will. Solange Clock 0 ist, passiert am Ausgang überhaupt nichts. Wenn die Clock 1 ist, ja, dann folgt sozusagen der Ausgang dem Eingangssignal. Ja, man sieht, wenn das Eingangssignal auf 1 geht, dann geht auch der Ausgang auf 1. Und das so lange, bis die Clock wieder auf 0 ist, dann bleibt ab dem Zeitpunkt der Ausgang stabil, da ändert sich nichts mehr. Also bis dahin. Wenn die Clock wieder auf 1 geht, dann folgt der Ausgang wieder dem Eingang. Also hier ist die Clock 1. Hier sieht man der Eingang. In der Zeit geht es erst 1, dann geht er auf 0 und dann wieder auf 1. Genauso hier das Ausgangssignal. Erst 1, dann 0, dann wieder 1. Ja, wenn die Clock wieder 0 ist, dann bleibt das Ausgangssignal wieder stabil. Gut, und hier hinten, da folgt jetzt der Ausgang wieder dem Eingang. Der Eingang ist die ganze Zeit 0, also ist er hier auch die ganze Zeit 0. Das ist das sogenannte D-Latch. Ja, da sagt man immer, das ist taktzustandsgesteuert. Was soll das heißen? Ja, gesteuert nach dem Zustand des Taktes. Der Zustand des Taktes ist hier die ganze Zeit 1 und es hängt nur vom Zustand ab, nicht von der Zustandsänderung. Da kommen wir nämlich gleich hin. Solange der Zustand der Clock 1 ist, da folgt der Ausgang und nur auf den Zustand. Jo, damit kann man schon ein bisschen was machen. Aber noch vorher ein paar Fragen. Warum nehmen wir als Reset in einem Rechner immer negative Signale? Also, was ein Reset ist, wisst ihr alle. Wenn ich den Knopf betätige an meinem PC, ist alles weg. Da wird der Rechner sozusagen in den Anfangszustand zurückgesetzt. Ja, hier ein Grund seht ihr an der Stelle. Nun, alles auf Null setzen, alle Ausgänge auf Null setzen, tue ich genau dadurch, dass ich diesem Und-Gatter hier unten ein invertiertes Reset gebe. Könnte ich jetzt nicht das Ding da oben dran kabeln und dann wäre es ein positives Reset. Boah, ich kann auch natürlich dran kabeln, wo ich will, aber ich möchte ein negatives Reset-Signal. Genau.
Und wenn ich das eben als positives Reset auslege, ich einen Spannungsverlust habe, dann gibt es kein Reset durch den Spannungsverlust und sie ist danach in einem undefinierten Zustand und macht irgendwas.
Also ein Reset heißt ja, also wenn man es über die Zeit sieht, sagen wir mal, die Spannung in meinem Rechner, erst ist sie 0. Und irgendwann schalte ich mein Netzteil an, dann geht sie von 0 auf 1. Und wie sieht es mit dem Reset aus? Der ist am Anfang natürlich, wenn der Rechner ausgeschaltet ist, dann muss er 0 sein, ne? Ist ja keine Spannung da. Ja, wenn ich jetzt einen positiven Reset haben wollte, dann müsste der sozusagen ja schon bevor hier unten irgendwas passiert, auf 1 gehen und hinterher wieder irgendwann auf 0. Es ist aber viel einfacher zu sagen, naja, machen wir es doch lieber so. Nehme ich einfach die Spannungsversorgung, hänge da noch ein bisschen so ein Verzögerungsglied rein und fertig. Ne? Dann ist die Spannung ist da, aber der Reset, weil negative Logik hier die ganze Zeit ist das noch als Reset zu interpretieren und erst wenn hier unten die Spannung stabil da ist, dann kann es mit dem Rechnen losgehen. Und ja, zusätzlich ist es an der Stelle noch recht einfach. Bei all diesen Latches, Flipflops, wie auch immer die Dinger dann alle heißen, hier kann ich jederzeit ein Reset quer mit dran kabeln. Kein Problem. Jo, jetzt. In der Zukunft werden wir ganz viele von solchen Latches brauchen. Jetzt habe ich keine Lust, immer diese fünf Gatter dahin zu malen und mich irgendwie zu vertun. Und weil das so häufig vorkommt, ist das hinterher ein einfaches Kästchen, Daten rein, gemerktes Ergebnis hinten wieder raus. Und naja, was wir natürlich noch brauchen, ist die Clock. Ja, muss der Reset-Eingang hin. Brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir sehr wohl. Wir malen ihn nur nicht. Wir werden noch sehen, letztendlich, wir haben Hunderte, wir haben Tausendste von solchen Flipflops im Rechner. Und es wäre jetzt im Schaltplan einfach fürchterlich mühsam, an jedes Flipflop immer noch das Reset-Ding hinzumalen. Das sind einfach so viele. Ihr würdet vor lauter Reset-Leitungen die eigentliche Schaltung kaum noch sehen. Die Clock geht auch in jedes Flipflop, aber man malt sie dann auch im Allgemeinen nicht mehr. Also man malt noch so nach dem Motto, ja, ja, also man malt es genau so, verbindet es aber nicht weiter. Also wenn man hier immer so Flipflops hat, dann sieht man immer nur so ein Dreieck und einen Stummel, der da raussteht und der Stummel wird nicht verbunden. Also in der Schaltung natürlich schon, aber im Schaltplan brauchen wir nicht. Kann man natürlich sagen, ja, wenn doch immer so ein Clock-Ding da sein muss, ja, warum mal? Beim Reset haben wir gesagt, muss immer da sein, den lassen wir ganz weg. Warum lassen wir den jetzt nicht ganz weg? Ja, das Dumme ist, es gibt verschiedene Clock-Signale. Mit verschiedenen Frequenzen, werden wir noch sehen. Es gibt welche mit positiver, mit negativer Logik. Es gibt welche, wir hatten gerade dieses Takt-Zustandsgesteuerte Flip-Flop. Es gibt aber auch noch Takt- oder flankengesteuerte Flipflops, die sehen alle ein klein bisschen anders aus. Da muss man dann doch noch was hinschreiben. Jo, ich male es immer so. Betonung auf ausgefülltes Dreieck. Wir werden nachher noch Dinger sehen mit offenem Dreieck. Und das ist in der Literatur, ja, ich glaube, so ein halbwegs Standard. Also nicht jeder einigt sich drauf, aber die meisten inzwischen, glaube ich, machen das so. Jo, und jetzt könnte man damit schon mal was basteln. Folgende Idee, wenn wir dann einen Automaten haben wollen. Sagen wir mal, einfachster Automat, er soll einfach nur hochzählen. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Dann könnte man sich das so überlegen, dass man sagt, hier oben ist ein Addierer drin oder Inkrementierer und hier unten ist ein Inkrementierer. Und dann könnte man sagen, ja, die Zahl, die da rauskommt, die merke ich mir. Und wenn ich sie mir gemerkt habe, dann ist der Eingang hier wurscht, dann kann er ja was anderes rechnen. Wenn ich es mir gemerkt habe, dann kommt aus dem Ausgang, meinem Q-Ausgang, ja sofort das Ergebnis. Und dann kann dieser Inkrementierer anfangen zu rechnen und das Ergebnis weitergeben. Dauert einen kleinen Augenblick, deshalb muss ich ihm einen kleinen Augenblick Zeit geben. Wenn er dann gerechnet hat, dann gebe ich hier einen Takt dran und dann kann dieses Latch den Wert übernehmen, den um 1 erhöhten, kann ihn wieder weitergeben und dann kreist hier so ein Datum in unserem kleinen Mini-Automaten und wird bei jeder Stufe um 1 erhöht. Nicht besonders sinnvoll, aber ne, erstmal Mini-einführendes Beispiel. Jo, wichtig ist dabei allerdings, hier C1 bzw. hier das C0, die dürfen nie beide gleichzeitig 1 sein. Warum nicht? Vielleicht. Ja?
Ja, es ist ja auch beides transparent. Und dann habe ich quasi einen Analogrechner, der schnell selbst mal hochzieht.
Ja, vielleicht. Vielleicht. Warum? Also sagen wir mal, wir haben hier einen Ripple-Carry-Addierer. Dann kommt hier hinten ja ziemlich schnell das unterste Bit raus. Das berechnet sich ja einfach. Die höheren Bits, die kommen ein bisschen später. Ja, soll heißen, das unterste Bit, das geht schon mal ruckzuck in den nächsten. Die höheren kommen irgendwann einmal. Soll heißen, der weiß ja eigentlich nie so recht, wann er anfangen soll zu rechnen. Wenn er das nicht so recht weiß, dann kommt hier hinten ein bisschen was Zufälliges raus. Und das Zufällige, das geht durch das Transparente, so wie du gesagt hast, Ledge durch und geht da oben wieder rein. Und dann, naja, irgendwann sind das ziemlich gute Zufallswerte, die hier im Kreis gehen. Also, ne, da rechnen wir in dem Sinne nicht mehr, sondern das, ja, okay, Analogrechner könnte man so aufbauen, muss man sich aber, wir werden es sogar noch tun, sogenannte asynchrone Schaltung, also das wird als synchrones Schaltwerk jetzt bezeichnet, synchron, nämlich synchron zum Takt. Asynchron, das ist noch eine ganz große Baustelle. Jo, also Takt darf nie gleichzeitig 1 sein, also brauchen wir irgendeinen Takt, der in etwa so aussieht wie der hier. Erst der Nuller, dann sind beide 0, dann kommt der 1er Takt, dann sind beide 0, dann kommt der Nuller Takt, dann sind beide 0 und so weiter. Jo, nichtsdestotrotz, damit könnte man schon rechnen. Kann man damit richtig rechnen? Ja, ich behaupte, diese Schaltungen, also vorausgesetzt F0, F1, diese zwei Kästchen, sind entsprechend gebaut, sind Turing-mächtig. Damit kann ich alles berechnen, was ein Rechner rein theoretisch rechnen kann. Ich könnte damit einen Intel-Prozessor nachbauen. Das will ich nicht, aber man könnte. Diese Kästchen, die wären gigantisch. Also in diesen Kästchen, da sind dann Millionen, Milliarden von Transistoren drin. Aber prinzipiell geht's. Das hat man vor, lass mich lügen, 30 Jahren, 40 Jahren, na, 30 Jahren in etwa, hat man Schaltungen so gebaut. Da wurden diese Takte, könnt ihr mal nachgucken, beispielsweise so ein Commodore 64, der hat zwei so ominöse Takte, Phi0 und Phi1 werden sie dann meistens bezeichnet. Also Commodore 64 hat ja einmal frei funktioniert, also die Methode an sich geht. Was natürlich jetzt ein bisschen problematisch ist, ist diese Takterzeugung. Wie erzeuge ich denn so einen merkwürdigen Takt? Das ist gar nicht so trivial sicherzustellen, dass beide Takte zwischenzeitlich immer 0 sind. Dass sie abwechseln, 0 und 1, 0 und 1, kein Thema, werden wir uns noch angucken. Aber dass sie zwischenzeitlich beide mal 0 sind, ist nicht so einfach. Jo, was noch schwieriger ist, werden wir auch noch sehen, wir brauchen im Allgemeinen für unsere CPU irgendeine Art von Taktvervielfachung. Soll heißen, am Eingang kriegen wir, hier haben wir oben unsere 333 MHz, aber intern läuft unsere CPU heutzutage im Allgemeinen mit höheren Taktfrequenzen. Also wenn ihr euch heutzutage eine CPU kauft, dann ist er an einem sogenannten Frontside-Bus mit, also das, was man heutzutage so für einigermaßen Geld kriegen kann, so Größenordnung 1033 MHz. Das ist so der typische Standard Frontside-Bus, glaube ich, im Moment, so in der PC-Welt. Aber wenn ihr euch eine CPU kauft, also mit einem Gigahertz eine CPU kaufen, nö, ne? Wer will sowas heutzutage? Meistens sind das dann irgendwie so 3 Gigahertz plus minus CPUs. Die müssen sich jetzt aus diesen 1033 MHz, die am Eingang liegen, irgendwie ihre 3 Gigahertz oder was selber machen, intern. Werden wir uns noch angucken, letztendlich, wie man es macht. Allerdings diesen merkwürdig so gegeneinander verschränkten Takt jetzt zu vervielfachen, das ist noch komplizierter. Jo, und das Allerunschönste, sage ich mal, ist, wenn wir jetzt hier so unseren verschränkten Takt haben, wie schnell muss jetzt ein so ein Klotz sein? Ja, der eine Klotz hier, der muss ja praktisch fertig sein. Ja, wenn das Ding hier auf 0 geht, der Takt auf 0, dann ist das Ergebnis hier stabil. Dann kann er anfangen zu rechnen. Und dann muss man beim Rechnen fertig sein, bis der wieder auf 0 geht. Ne? Soll heißen, also von hier auf 0 gehen, bis da auf 0 gehen. Also so ein Stückchen. Das ist jetzt aber gerade der halbe Takt. Und wir haben ja da oben schon gesehen, 330 MHz. Da sollen wir in einem Takt fertig sein. Jetzt müssen wir nicht in einem Takt fertig sein, sondern im halben. Ja gut, dafür haben wir natürlich jetzt zwei Kästchen. Die andere Hälfte kann ja auch was tun. Dann müssen wir aber beispielsweise, wenn wir jetzt so einen Addierer haben, dann müssen wir den halben Addierer hier unten einbauen und die andere Hälfte da oben. Das gibt zumindest im Hirn so ein paar Knoten. Im Fall von Ripple Carry ist das sogar noch relativ einfach. Da können wir hier sozusagen die untere Hälfte berechnen, die unteren, sagen wir mal 16 Bit. Und dann ergeben das Zwischenergebnis, das speichern wir uns ab. Und im nächsten halben Takt, da können wir dann die oberen 16 Bit zusammenaddieren. Und im nächsten Takt wieder untere 16 Bit, obere 16 Bit, untere, obere. Im Falle von Ripple Carry mag das ja noch funktionieren, aber wenn ihr euch vorstellt, bei der Division oder Multiplikation oder Fließkomma-Multiplikation oder so, da weiß man jetzt nicht mehr wirklich, wie man die jetzt halbieren soll. Das geht im Prinzip, aber das gibt Knoten im Hirn, das sage ich euch. Jo, also, ne? Entweder müssen wir in einem halben Takt fertig sein, oder wir müssen das, was wir machen wollen, letztendlich in zwei Takte, in zwei Hälften aufspalten. Und beides ist nicht schön. Jo, was macht man dann? Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, wie man schon an dem Schaltbild sieht. Also das, was da so hell, grau, violett, was auch immer das für eine Farbe sein soll, hinterlegt ist, das sind unsere D-Ledges. Die kennt ihr schon. Das ist hier unser Takt. Zustandsgesteuertes D-Ledge. Davon jetzt zwei Stück. Das hatten wir doch da auch. Ne? Also, hier haben wir doch ein D-Ledge und danach, naja, da ist noch was dazwischen, aber danach kommt noch ein zweites. Und dazwischen, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Und hängen jetzt das zweite direkt dahinter. Ja, jetzt hätten wir eigentlich hier zwischen unseren zwei Takteingängen so ein merkwürdiges Muster. Mal der eine, dann beide nicht, dann der andere, dann beide nicht und so weiter. Wenn man sie allerdings zusammenhängt, dann kann man sich überlegen, kann man das eventuell auch ganz zusammenkleben. Nämlich, wir haben jetzt einen Takteingang und den negieren wir und tun ihn an den vorderen und den nicht negierten, den benutzen wir für den hinteren Teil. Was heißt das jetzt? Sowohl der vordere als auch der hintere Teil sind taktzustandsgesteuert. Soll heißen, sagen wir mal, die Clock ist 0. Dann fangen wir damit mal an. Was passiert, wenn Clock 0? Dann wird sie da in 1 gewandelt. Das heißt, die Clock hier vorne ist 1. Was heißt das? Du hast vorhin gesagt, dann ist das Ding transparent. Das war, finde ich, ein schöner Ausdruck. Habe ich so noch nicht gehört, aber der passt ganz gut. Also das vordere Ding ist unsichtbar geworden. Das, was hier als Datum reingeht, kommt da hinten postwendend als Ausgang wieder raus. Wie schaut es in der hinteren Hälfte aus, wenn die Clock, also sagen wir, Clock ist 0, dann ist hier, sind beide uns abgeschaltet, das heißt, hier ändert sich nichts, Q bleibt wie es ist. Jo, was ist jetzt, wenn sich C von 0 nach 1 ändert? Dann wird aus der 1 eine 0. Der vordere Teil ist nicht mehr transparent, sondern er merkt sich in dem Moment, wo es von 1 nach 0 der Takt geht, in dem Moment wird sozusagen der Q-Ausgang eingefroren. So wie er in dem Moment war, bleibt er dann. Und Wenn die Clock auf 1 geht, wird der hintere Teil transparent. Soll heißen, das, was der die ganze Zeit durchgelassen hat, das friert er plötzlich ein und der hintere Teil lässt ihn plötzlich durch. Und wenn ich dann wieder zurückschalte von 1 nach 0, wenn der jetzt wieder auf 0 umkippt, dann wird das, was jetzt hier die ganze Zeit ausgegeben wurde, eingefroren und stattdessen das vordere Ding wieder auf Durchzug geschaltet. Jo, und da sieht man, es tut sich eigentlich nur dann was, jedenfalls hinten, in dem Umschaltzeitpunkt. Jetzt nicht mehr wie vorhin, solange Takt auf 1 ist, sondern jetzt beim Wechsel von 0 nach 1. Da tut sich plötzlich was. Und das hier unten mal ein Beispiel. Am Dateneingang kann sich was ändern, was will. Solange Clock 0 ist, kennen wir schon, passiert überhaupt nichts. Wenn allerdings die Clock von 0 nach 1 geht, dann wird der Wert, der da existiert, übernommen. Na gut, sieht man jetzt nicht, weil vorher auch schon 0. Jetzt ist hier die Clock 1. Da haben wir bisher gesagt, naja, dann folgt der Ausgang dem Eingang. Das würde heißen, müsste jetzt am Ausgang so eine Änderung erfolgen. Passiert aber nicht. Nur bei der steigenden Flanke ändert sich was. Ja, die nächste steigende kommt hier. Und dem Moment, wo hier der Wechsel stattfindet, da übernehme ich den Dateneingang zum Ausgang. Danach kann sich am hier oben Dateneingang ändern, was will, da passiert nichts mehr. Erst wieder bei der steigenden Flanke übernehme ich den Wert. Hier oben ist er 0, also ab da auch da unten 0. Jo, das ist so mit die komplexeste Elementarschaltung, sage ich mal, in der Informatik oder in der E-Technik, die man so brauchen kann. Immerhin 11 Gatter. Alle irgendwie auf ziemlich strange Weise miteinander verkabelt. Jo, das Ding nennt sich jetzt Master Slave Flip-Flop, Taktflanken gesteuert. Also unter dem Namen könnt ihr es dann auch in der Literatur finden. Warum jetzt Master und Slave? Ja, da sagt man einfach, der eine ist der Chef, der andere ist der Sklave. Kann man sich darüber streiten, wer jetzt Chef und wer jetzt Sklave ist. Also man sagt immer so, der Master, der übernimmt irgendwas, irgendwann einmal, und der Sklave, der darf den Wert dann irgendwie weitergeben. Und Taktflanken gesteuert, ja, haben wir jetzt gesehen, es ändert sich hier, solange der Wert am Eingang, am Clockeingang 1 ist, ändert sich nichts. Solange er 0 ist, ändert sich nichts. Aber wenn er von 0 nach 1 geht, da ändert sich was. Jo, und damit man jetzt diese 11 Gatter nicht immer malen muss, das wäre ein bisschen Overkill, malen wir jetzt stattdessen ein so ein Kästchen. Ihr kennt das schon, Daten rein, Ausgang raus, Clock rein, Reset ignorieren. Ja, und hier seht ihr jetzt, ja, man muss diesen Clock-Eingang schon malen, weil jetzt der hat natürlich eine andere Bedeutung. Allerdings malen wir ihn jetzt mit so einem offenen Dreieck. Das ist jetzt Anzeichen für Takt, Flanken gesteuert. Jo. In Zukunft werden wir uns eigentlich nur noch mit den Dingern beschäftigen. Was anderes gibt es in dem, naja, in dem, was wir jetzt zuerst mal machen, was anderes gibt es da gar nicht. Wenn ihr euch das anguckt, irgendwie, naja, die einen oder anderen sehe ich ja hier schon, die so was mit FPGAs oder so gemacht haben. Alles sogenannte synchrones Design, synchron immer zum Takt. Das sind immer solche Master Slave Flipflops. Vielleicht werden sie nicht so genannt. Manche nennen das Ding dann eben D-Flipflop oder manche nennen das Ding auch nur Register oder manche nennen das Ding, gibt es noch ein paar verschiedene Namen für. Es ist letztendlich immer so ein Master Slave Flipflop. Ausnahmen, die kommen nachher beim asynchronen Design, da sieht es dann plötzlich ganz anders aus. Jo, also hier bei uns jetzt erstmal nur die Dinger und insofern, wenn es nur die sind, könnt ihr vielleicht auch noch das Dreieck da weglassen. Ich rede mal so von viel von weglassen. Ihr werdet noch merken, wir haben also fürchterlich viele von den Dingern. Ne? Also so ein typischer Prozessor heutzutage, so eine Milliarde Gatter ist da nichts. Wenn ich da bei jedem so ein Kringel weglassen kann, dann lohnt sich das. Jo, und damit bauen wir uns jetzt unsere Automaten. Ganz allgemeine Zeichnung, praktisch so. Wir haben hier unser Master Slave Flip-Flop. Das kann jetzt eines sein, oder man kann sie natürlich auch parallel schalten. Dann hat man mehrere Eingänge und mehrere Ausgänge. Und die Clock kann ja bei allen die gleiche sein. Dann haben wir ein, ja, das, was man als Informatiker jetzt ganz gerne mal wieder als Register bezeichnet. So ein Ding, was mehrere Bits speichern kann. Ja, und die Werte, die wir oder speichern, die gehen in irgendeine Funktion. Aus der Funktion raus kommt ein neuer Zustand. Ja, und es geht in die Funktionsberechnung vielleicht noch irgendwie ein Input von außen mit ein und wir generieren noch einen Output. Ja, und die Clock haben wir jetzt gesehen. Es tut sich hier intern nur dann was bei der steigenden Flanke. Dann ist eigentlich ziemlich egal, wie das Signal aussieht. Das Einzige, was wichtig ist, ist, es müssen die steigenden Taktflanken im Allgemeinen im gleichen Abstand kommen. Die fallenden Flanken, also ob ihr jetzt so ein Signal habt oder ob ihr so ein Signal habt, Moment. Also wichtig ist der Abstand von hier bis zur nächsten steigenden, bis zur nächsten steigenden. Das sollten gleichmäßige Abstände sein. Der Rest, das Impulsverhältnis, wie man dann immer sagt, das ist eigentlich egal. Jo, das entspricht jetzt dem, also früher hatten wir mal so schön Automatentheorie in der Informatik, die glaube ich Automatentheorie in dem Sinne gibt es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt im Moment heißt. Das Ding kriegt immer ständig wieder einen neuen Namen. Und okay, so heißt das jetzt. Jo, also da gibt es letztendlich dann Mealy-Automaten. Das ist das allgemeine Ding, was ich euch gerade gezeigt habe. Moore-Automaten, Medvedev-Automaten und so weiter. Wenn man sich das Bildchen anguckt, dann ist klar, ne? Diese Funktion hier oben, die muss in der Lage sein, von einer Taktflanke bis zur nächsten Taktflanke den Wert zu berechnen. Ja, also wenn der Takt hier einen Wert übernehmen will, dann muss der fertig sein. Und fertig heißt, naja, das, was hier ausgegeben wurde, muss umgerechnet werden und einen Takt später zur Verfügung stehen. Also in einem Takt muss diese Funktion f da oben gerechnet haben. Jo, und das ist wie gesagt Standard inzwischen beim Chip-Entwurf. Also wenn ihr irgendwie was mit FPGAs oder PLDs oder wie auch immer die Dinger heißen, im Allgemeinen auch bei ASICs, Intel und Co., die werden das auch alle zu 99% so machen. Jo, jetzt kann man das alles ein bisschen umbauen. Oder ne, machen wir es mal andersrum. Wenn ihr dann sagt, ihr habt das mal gehabt, dann könnt ihr doch mal erzählen, wie war denn das? Schon lange her, ja. Das ist immer das, was die meisten gar nicht hören wollen. Ich weiß. Ich wollte das auch nicht hören. Bis ich hinterher gemerkt habe, das braucht man ständig und immer wieder. Also, was haben wir? Es gibt letztendlich in der Praxis ja, eigentlich nur zwei Automaten, die man wirklich brauchen kann. In der Theorie fängt man an mit dem Mealy-Automaten. Der Mealy-Automat ist eigentlich das da. Ne? Input rein, aktueller Zustand rein, drauf rumrechnen, dann haben wir einen Output und neuen Zustand. Ja, das eine Sache habe ich dabei nicht ganz erwähnt. Was ist mit Input und Output? Wie sind denn die verkoppelt?
Ich glaube, man trennt jetzt halt diese Funktion irgendwie in zwei auf und der Begriff ist dann irgendwie abhängig davon, ob der Zustand mit in die Ausgabe eingeht oder also eine Funktion berechnet die Ausgabe, eine den neuen Zustand und der Begriff ist dann abhängig, was als Eingang zusätzlich verwendet
Genau.
wird.
Das war das Bildchen hier. Man trennt die Funktion auf in zwei Teile und sagt, eine berechnet den neuen Zustand und eine Funktion berechnet die Ausgabe. Und bei Mealy-Automaten ist es jetzt eben so, da geht in die Berechnung des Ausgangs der aktuelle Input mit ein. Hier bei Moore-Automaten, da berechne ich einen Zustand und der Ausgang berechnet sich nur aus dem aktuellen Zustand. Nix Input. Oder noch einfacher, ich sage, mein F berechnet mir meinen Zustand und den nächsten und den nächsten. Und in die Zustandsberechnung, da geht auch der Input mit ein. Aber der Ausgang ist identisch der Zustand. Jo, das sind die drei Automatentypen. Was sind denn jetzt die Vorteile, was sind die Nachteile und welchen brauchen wir wirklich? Und dann seid ihr auch mit der Automatentheorie erlöst. Also zum einen kann man natürlich sagen, nimm einen Mealy-Automaten, dann bist du glücklich. Warum? Ich kann ja sagen, naja, das G, das muss ja den zweiten Input nicht nutzen. Dann sind wir in dem Fall. Oder ich kann sagen, naja, das G macht nichts anderes als identisch den Zustand durchzulassen. Dann sind wir beim Medvedev-Automaten. Also Mealy ist sozusagen die Obermenge von den dreien. Den nehmen wir aber nicht. Warum nehmen wir den nicht? Wir brauchen ihn insofern nicht, weil bei uns ja alles getaktet ist. Und wenn alles getaktet ist, dann brauche ich den ungetakteten Input normalerweise nicht als Output. Ja, und dann sage ich noch, den Moore-Automaten nehmen wir auch nur manchmal. Eigentlich nehmen wir lieber den da. Warum? Kommt jetzt darauf an. Also G weglassen ist natürlich schon mal eine feine Sache. Alles, was wir weglassen, kostet uns keinen Gatter. No? Stimmt das? Ja, okay, das mit den Glitches, da weiß schon jemand mehr als geplantes. Damit werden wir uns noch so ein bisschen beschäftigen bei den asynchronen Automaten oder asynchronen Schaltungen allgemein. Das stimmt allerdings nur bedingt. Also die Idee ist, oder die kleine Erläuterung zu der Antwort gerade, wenn unser Register einen Wert ausgibt, dann erscheint natürlich nicht sofort am Ausgang was, sondern das G muss erstmal ein bisschen rechnen. Und das kann jetzt dauern und das kann für manche Bits am Ausgang schnell gehen und für andere länger dauern. Je nachdem, wie die Funktion aussieht. Ne? heißt es praktisch, manche Ausgänge sind sofort richtig, manche ein bisschen später, manche brauchen noch ein bisschen länger. Und das sind die sogenannten Glitches. Also wenn sich da die Zeitpunkte, wenn Ergebnisse fertig sind, wenn das sich so gegeneinander verschiebt. Jo, das hat man hier nicht. Oder doch? Natürlich ist auch ein Register, alle Bits von einem Register sind nicht gleich schnell. Also die Unterschiede sind definitiv kleiner als hier oben, wenn ich verschiedene Sachen rechne. Aber so ein Register ist, also das wären dann keine Pikosekunden, das sind dann Femtosekunden oder so, aber kleine Unterschiede gibt es auch. Und wir werden noch sehen, das ist viel größere Problem, die Leitungen, die sind nicht gleich lang. Ne? Also wenn es hier so um, so wie ich es gemalt habe, sozusagen so ein Halbkreis ist, dann sind die inneren Leitungen kürzer als die äußeren Leitungen. Was auch schon heißt, dass das Ergebnis an den äußeren Leitungen ein bisschen später ankommt als an den inneren Leitungen. Lichtgeschwindigkeit. Jetzt wird doch jeder sagen, Lichtgeschwindigkeit ist doch so groß. Ja, aber unsere Taktzeiten sind so klein. Können wir gleich mal kurz sagen, wie weit kommt dann heutzutage ein, das werden wir in Zukunft ziemlich häufig brauchen, wie weit kommt dann heutzutage ein Signal, was mit einem Gigahertz läuft? Zentimeter, 30 cm, das ist eine gute Antwort. Jetzt noch die Begründung dazu. Mal 10 hoch.
Pro Sekunde sind und dann halt mit Gigahertz berechnen.
Und das ist 10 hoch 9, also 3 mal 10 hoch 8 durch 3, durch 10 hoch 9, ungefähr 30 cm. Also ein Takt, wenn ich mit Gigahertz meine Signale umschalte, dann kommen die ungefähr so weit. Und heutzutage die besten CPUs, die sind so Größenordnung bei 10 Gigahertz. Dann ist das Signal schon so weit. Und wenn wir dann ja noch gesehen haben, in der Zeit müssen ja noch 30 Gatter schalten oder so, dann ist das fast nichts mehr. Na, wir werden noch sehen, heutzutage ist es schwierig, von einer Ecke der CPU ein Signal in die andere Ecke der CPU überhaupt rüber zu kriegen. Also eine CPU einfach ein bisschen größer bauen, vergesst es, das geht einfach schon nicht mehr. Ne? Das Signal kommt in der Zeit einfach nicht mehr an. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen gaga, aber da werden wir noch ein paar Mal drauf kommen. Und das gilt jetzt, so wie du gesagt hast, für Lichtgeschwindigkeit. Jetzt haben wir aber natürlich kein Vakuum, wo die Signale sich bewegen, sondern das ist Kupfer oder Silizium oder irgend sowas. Dann ist die Signalausbreitungsgeschwindigkeit noch deutlich geringer. So ein Faktor 3, Faktor 6, kommt jetzt ein bisschen aufs Material drauf an. Dann sind aus den 30 Zentimetern ruckzuck ein paar Millimeter geworden. Jo, also, ne? Insofern, das war jetzt so das Gegenargument. Das G produziert Glitches. Das interessiert uns eigentlich fast nicht, weil allein die Länge der Leitung macht das auch schon kaputt. Aber nichtsdestotrotz, das andere Argument, was du gesagt hast, G weglassen, ist natürlich alles, was ich weglassen kann, geht nicht kaputt. Brauche ich nicht bauen, kostet keine Chipfläche, macht keine Wärme, braucht keinen Strom, ist immer gut. Ja, stimmt aber nicht. Warum stimmt das nicht? Ja, stimmt manchmal, sagen wir mal so. Sagen wir mal, ich brauche hier oben einen 4-Bit-Output. Dann brauche ich hier unten auch einen. Mindestens genau ein 4-Bit-Register. Jetzt brauche ich aber gar nicht, möglicherweise gar nicht alle 2 hoch 4 Ausgangsmöglichkeiten, sondern vielleicht bloß 2 oder 4 oder so. Dann könnte es natürlich vielleicht reichen, dass ich hier unten ein 2-Bit-Register habe und aus diesen 2-Bit berechne ich mir die 4-Bit. Und mit den 2-Bit, wenn hier nur 2-Bit in mein F reingehen, ist natürlich auch das F einfacher, als wenn da 4-Bit reingehen. Und wenn ich nur 2-Bit berechnen muss und nicht 4-Bit, ist das F nochmal ein kleines bisschen kleiner. Also das G weglassen heißt, Das F wird komplizierter und das Register da unten wird im Allgemeinen breiter. Ja, also das bringt nur manchmal was. Das kommt jetzt drauf an. Da muss man dann wieder gucken, das ist jetzt wieder Informatikersache, dass man Automaten so baut, und dann bringt es wirklich was, dass hier unten die Codierung so gemacht ist, dass man sie einerseits leicht umrechnen kann und andererseits so ist, dass man sie als Output brauchen kann. Wenn man das hinkriegt, dann hat man natürlich das G gespart und das F ist kleiner geworden. Ja, und das ist jetzt auch wieder zum Beispiel eine Sache, wie codiere ich meine Befehle? Könnte nämlich zum Beispiel sein, dass hier die Befehle reingesteckt werden. Und die werden durchgerechnet und hier hinten produzieren wir Ausgangssignale für die nachfolgenden Berechnungsstufen oder so. Und da kommt es natürlich dann darauf an, ja, welche Berechnungsstufen brauche ich und was habe ich als Input-Vektoren. Da kann man da ein bisschen dran rumfeilen, dass man da irgendwie möglichst einfache Berechnungsdinger hinkriegt. Jo. Gut, machen wir das noch. Jetzt haben wir gesehen, diese Master-Slave-Flip-Flops, die schalten beim Wechsel der Clock von 0 nach 1. Das klingt jetzt erstmal so wie atomar. Wenn man jetzt allerdings nochmal zurückblättert, dann sieht man natürlich, die Dinger sind ja nicht atomar, sondern das Signal, was hier reingeht, das geht durch ganz schön viele Gatter, bis es hinten wieder rauskommt. Soll heißen, sie schalten auch nicht exakt beim Taktflankenwechsel, sondern dauert einen kleinen Augenblick. Und wenn der Takt hier von 0 nach 1 wechselt, dann muss in dem Moment, wo es hier von 0 nach 1 wechselt, muss sozusagen hier oben das zu speichernde Datum schon da sein. Das muss aber ja vorher durch ein paar Gatter durch. Soll heißen, das, was ich speichern will, das muss schon ein klein bisschen vorzeitiger da sein, vor diesem Taktflankenwechsel. Und das, was hinten rauspotzelt, kommt nicht sofort beim Taktflankenwechsel, sondern auch so ein Auch zart später.
Ja. Da ist jetzt zwei Gatter plus ein Not. In der richtigen Technik braucht das Not genauso lange oder viel, viel kürzer und ist vernachlässigbar. Also das D-Flip-Flop mit, also das jetzt mit zwei Gattern auf der linken Seite oder mit drei Gattern auf der Seite?
Wie erzähle ich es? Also rein theoretisch kann ich sie so bauen. In der Praxis werde ich es ein bisschen anders machen. Da kann ich, also je nachdem, ob es CMOS, Gallium, Arsenid oder was auch immer ist, kann ich das eine oder andere miteinander verbinden. Also beispielsweise das NOT, das ist ja ein einfaches NOT, das kann ich eventuell in dieses NAND mit reinziehen. Und dieses NAND kann ich zum Teil in das NAND noch mit reinziehen. Das kommt jetzt darauf an, welche Transistoren, welche und so ich habe. Genauso hier unten, dieses NOT, was ja jetzt hier in diese zwei NANDs reingeht, das kann ich eventuell in die NANDs mit reinziehen. Das ist dann irgend so ein komisches Konglomerat von Transistoren, MOSFETs oder so, aber eigentlich keine Gatter mehr in dem Sinne. Das, was ich euch hier gezeigt habe, ist, ja, wie es da drüber schon steht, Ersatzschaltbild. Ne? Also das, so kann man sich das vorstellen, so könnte man es bauen. In der Praxis wird man es, gerade weil man die Dinger so häufig braucht, da wird man so lange dran rumpolieren, bis die auch auf die Femtosekunde optimiert sind. Nichtsdestotrotz, und das ändert sich nicht, egal ob ich jetzt da irgendwas miteinander verheirate, irgendwie versuche Nots in Nens mit rein zu propagieren oder so, es ändert nichts dran, dass das Signal durch eine Handvoll Transistoren durch muss. Bis es beim Q in der Mitte ist und von da aus ein paar Transistoren bis am Ausgang wieder rauskommt. Und insofern werden jetzt auch bei allen, wenn ihr euch irgendwelche FPGAs oder PLDs oder sowas anguckt, Da steht jetzt auch nicht drin, das ist nämlich Firmengeheimnis, wie jetzt das Master Slave Flipflop funktioniert. Da stehen keine Gatterlaufzeiten oder irgendwas bei, sondern da stehen diese zwei Zeiten bei. Und das sind genau letztendlich die zwei Zeiten, die man wissen muss als Designer. Wie viel früher vor der Taktflanke muss mein Signal schon da sein, damit es dann auch richtig übernommen wird? Das ist die sogenannte Setup-Time. Und das Zweite, naja, wie ich schon gesagt habe, dieser Umschaltvorgang, der ist so atomar dann doch leider nicht. Soll heißen, während sich da was umschaltet, während der Zeit muss der Eingang stabil bleiben. Darf sich in der Zeit nicht mehr ändern. Jo, und das ist die sogenannte Hold-Time, Haltezeit. Also, wenn ihr denn hier irgendwo so eure Taktflanke habt, dann muss ein Stückchen davor und bis zu einem bestimmten Fall dahinter, in der Zeit darf sich das Eingangssignal nicht ändern. Also diese, ne? Danach darf es wieder und davor dürfte es auch, aber in der Zeit, da muss es dann mal stabil sein. Jo. Ich hätte ja noch ein paar Fragen dazu, aber die kann ich auch am Donnerstag noch stellen. Habt ihr noch Fragen? Erstmal nicht. Okay, dann danke ich euch fürs Mitmachen. Dann sehen wir uns Donnerstag wieder.